Wo fangen wir an? 3 Wochen gab es jetzt, glaube ich, keinen Podcast.
Glaube auch.
3 Wochen, in denen viel passiert ist. Viel in unserem Leben und leider auch viel auf der Weltbühne. Wenn wir 3 Highlights rausnehmen sollten für das Intro, was wäre das denn?
Wow. Keiner hat auf der Fahrt in den Urlaub gespuckt.
Also könnten wir doch auch überschreiben mit Urlaub einfach.
Das war schon ein Highlight.
Was noch? Schule geht wieder los.
Oh ja.
Das Fernsehteam von Vox ist im Flieger. Es sollte also nichts mehr dazwischen kommen. Krieg in Europa. Stirnrunzeln. Nachdenkliche Gedanken dazu. Ja, und was noch?
Das ist jetzt schon ein bisschen mehr als 3 Punkte fürs Intro.
Sagen wir Krieg, Frieden, Urlaub.
Krieg, Fernsehen, Urlaub.
Krieg, Fernsehen, Urlaub. Und los geht's. Ja, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Wir sind wieder zurück. Eine kurze Urlaubspause. Es ist dann doch ein bisschen länger geworden, weil wir so übers Wochenende gefahren sind, dass wir samstags bei der Abfahrt keinen Podcast mehr aufnehmen konnten. Lena, erzähl mal, wie war's?
Schön. Also als allererstes.
Urlaub ist schön.
Urlaub ist schön. Ja gut, jeder, der Kinder hat, weiß, dass Urlaub mit Kindern was anderes ist als Urlaub ohne Kinder.
Haben wir mal, wir haben einmal Hochzeitsreise, haben wir Urlaub ohne Kinder gemacht.
Ja, da hatten wir nur kein Geld, das war auch blöd.
Ja. Und wir waren einmal mit deinen Eltern in Frankreich.
Zweimal sogar, oder?
Zweimal, stimmt.
Mhm. Naja, ja.
Und dann hatten wir Kinder.
Und dann hatten wir irgendwie Kinder, ja. Oder halt, ja, kein Urlaub. Naja, ja, es war schön. Also ich meine, als erstes, die treuen Zuhörer wissen ja, dass wir sehr gebankt haben um diesen Urlaub. Und uns war gar nicht, also am Anfang des Jahres waren wir ziemlich sicher, dass es nicht klappen wird, den Urlaub zu fahren, sagen wir so rum. Wir waren ganz fest der Meinung, dass uns Omikron dazwischen kommen wird, aber wir haben es geschafft, den Urlaub zu fahren und wir haben es auch geschafft, alle gesund wieder anzukommen, sagen wir so. Also ein oder anderer Magen-Darm dazwischen, da kommt man, glaube ich, aber auch hier in Peru fast nicht drum rum. Also entweder du isst nur zu Hause oder du nimmst es halt irgendwie mit in Kauf, dass doch mal ab und zu was mit dabei ist. Aber ja, Urlaub. Wir haben es wirklich genossen, gell? Also die Kinder auch. Wir sind losgefahren, Samstag früh, ne? Vormittag.
Da war noch alles gut.
Ja, also es war ganz lustig, weil die Kinder wirklich ganz intensiv auch dafür gebetet hatten, dass keiner spucken muss auf der Fahrt, weil alle schon auch noch die letzte Fahrt von Arequipa nach Corahuasi im Kopf hatten. Und es ihnen schon klar war, dass das wieder eine spannende Fahrt werden könnte. Aber,
also man fährt halt lange Zeit über 4000 Meter und der höchste Punkt sind 4600 Meter Höhe, über die man rüberfährt. Mhm. Und eben stundenlang auf der Höhe, wenig Sauerstoff, stickig, kurvig, das ist so die beste Vorlage für
ja, auch denjenigen, die keine Reiseübelkeit haben, normalerweise eine Reiseübelkeit zu bescheren.
Aber wir sind ja inzwischen, wir haben ja gelernt.
Ja, wir sind voll ausgerüstet.
Volle Karte. Wir haben
also hat vorne immer die Spuckbeuteltüte, da werden Spuckbeutel ausgegeben auf Anruf. Mama, wir brauchen hier hinten was. Dann, ja.
Ich verstehe das immer nicht. Also ich meine, wenn ich da hinten drin sitzen würde, da würde ich mir halt einfach, also es ist doch kein Problem.
No,
ich würde eine Tablette nehmen und fertig.
Ja,
also verstehst du, oder einen kleinen Saft oder irgendwas.
Also was ich
ja,
als
aber
Kind
die gespuckt
habe
als Saft.
Auf Autofahrten. Ey, Benni.
Boah, mir war es immer schlecht, aber übergeben habe ich mich, glaube ich, so gut wie nie.
Der klassische Oberspucker auf Autofahrten.
Okay, also in Anbetracht der Tatsache, dass es ja noch andere Themen gibt.
Ja, außer Spucken auf dem Autofahrt.
Ja, und Magen-Darm. Übrigens, ich befinde mich heute, ich glaube, Tag 10 meiner leider Magen-Darm-Behandlung, um wieder die Überreste des Urlaubs loszuwerden. Ich habe den ultimativen Fehler gemacht, den man.
Voll den Anfängerfehler, wirklich. Jetzt gut aufpassen für alle, die mal nach Südamerika
wollen. Ey, ich weiß auch ehrlich bis heute nicht, warum ich diesen Blödsinn gemacht habe.
Ich weiß schon, aber sag mal erst du.
Ja, also es war ein wunderschöner Abend. In Mejia am Strand. 30 Meter Strand, dann direkt an der Kante. ein Restaurant. Das einzige Restaurant, großes Restaurant. Ja, preislich auch Mittelklasse. Und ich habe mit meinem Sohnemann da den Abend verbracht. Sonnenuntergang, es war idyllisch. Vor unseren Augen ist eine junge Dame auf einem Pferd am Strand entlang geritten, gefolgt von mehreren Hunden. Auf der anderen Seite haben Leute noch Beachvolleyball gespielt. Die Sonne ging unter. Es war also eine Idylle, wie man es im Bilderbuch kennt. Und dann kam es Essen. Ja, ich wollte eigentlich nicht groß was essen, habe aber gedacht, das, was der Elias liegen lässt, das nehme ich. Und das war das Gemüse.
Wer hätte es gedacht?
Boah.
Ja.
Dann wird mein Bauch irgendwann heiß und der Rest ist Geschichte.
Und dazwischen lag noch eine 18-Stunden-Heimfahrt ungefähr. Ja,
die morgens um 1:30 losging, weil ich gesagt habe, ich fahre jetzt.
Kann nicht mehr.
Ja, es war, also boah, wir, krass.
Ja. Ja, also das ist der klassische Anfängerfehler.
Gemüse.
Kein nicht frittiertes, nicht gekochtes.
Ja.
Ja.
Und selbst wenn das Restaurant noch so gut ist, wenn es nicht geschält ist oder gekocht oder frittiert ist, Finger auf keinen weg. Fall essen.
Ja.
Ja, war schlimm.
Ja.
Egal, weiter.
Weiter, egal. Aber der Urlaub an sich war sehr schön. Wir waren ja eine Woche in Arequipa. Ich habe es sehr genossen. Es war ein ganz interessantes Erlebnis.
Ja.
Von der anderen Seite jetzt zu kommen. Also wir kamen ja damals aus Deutschland, waren ein paar Tage in Lima und sind direkt weitergeflogen nach Arequipa. Das heißt, Arequipa war so unsere erste wirkliche Peru-Erfahrung. Arequipa ist die zweitgrößte Stadt, glaube ich, in Peru.
Ja.
Und auch in einer gewissen Art und Weise schon sehr weit entwickelt.
Kultiviert, zumindest das Zentrum.
Es gibt Kultur im Zentrum. Es gibt auch ganz, ganz ärmlichste Außenbezirke. Also wirklich, das und es gibt natürlich auch die klassischen Bilder, die man hier in jeder Stadt sieht und auch in jedem Dorf. Irgendwelche Kinder, die, wenn du an die Ampel rot ist, an die Ampel kommen und dir für ein Apfel und ein Ei die Fensterscheibe putzen wollen oder sonst irgendwas. Aber es ist doch auf jeden Fall weiterentwickelt, viel weiterentwickelt als hier auf dem Land. Das stelle ich jetzt fest. So, als wir damals aus Europa kamen, aus Deutschland nach Arequipa, dachte ich, eieiei, was ist das für eine Stadt? Was für ein Verkehr? Wie viele Menschen? Wie laut? Wie ungeordnet? Keine gescheiten Straßen. Und überall Straßenhunde und Kot auf den Straßen und so weiter, ja. Jetzt komme ich aus Kurawasi nach Arequipa und denke, ach, ist ja voll zivilisiert hier. Und die haben endlich mal gescheite Straßen und man kann auf dem Gehweg laufen. Und ich dachte mir, okay, das haben 2 Jahre Peru also mit dir gemacht. Du bist dankbar für das, was ich vorher als ganz arges Kontrastprogramm zu Deutschland empfunden habe, empfinde ich jetzt als ganz arges Kontrastprogramm zu dem Peru, in dem wir leben. Und es hat mir einmal mehr wieder gezeigt, dass Peru nicht gleich Peru ist. Du kannst wunderbar von Arequipa in der Innenstadt nach Cusco in die Innenstadt fliegen und von Cusco nach Lima und du hast ein Peru, wo du so als Tourist kennenlernst, oder du kommst halt zu uns aufs Land und es ist ein anderes Land.
Es ist eine dritte Weltregion.
Und
es ist einfach so.
Und ich habe es wirklich, wirklich sehr genossen, einfach mal laufen zu können. Kurawasi ist auch schön, weil es mitten in der Natur liegt, aber es ist halt in ganz vielen Bereichen einfach nicht sehr weit entwickelt. Und das macht es natürlich oftmals anstrengend, wenn man zum Beispiel in den Laden geht und nie weiß, ob man das bekommt, was man gerade braucht oder so. Und das habe ich schon sehr genossen, einfach da in Arequipa zu sein. Es wird sich gekümmert auch um die öffentlichen Gebäude. Es ist sauber, es ist ordentlich in vielerlei Hinsicht.
Natürlich also noch nicht zu vergleichen mit Deutschland. Man muss das alles relativieren.
Ja.
Also verglichen mit der Welt, in der wir leben.
Ja, genau.
Sag's bitte so rum. Weil einer, die aus Europa nach Lima oder nach Arequipa direkt kommt, du, selbst das, was hier als gepflegt, oder was hier als gepflegt gilt,
natürlich,
das ist ein anderer Standard.
Auf jeden Fall.
Man einfach sagen.
Trotzdem hat es meiner Seele gut getan, mal wieder so ein bisschen
Kultur
und Ordnung.
Ja.
Und eben auch so dieses vieles in der Nähe zu haben. Also einfach mal auch essen gehen zu können oder mal in die Mall laufen zu können. Das habe ich wirklich sehr, sehr genossen. Und ich wollte so gar nicht richtig weg aus Arequipa. Für mich war das wirklich, es war auch natürlich ein wunderbares Setting, da wir bei Freunden in Anführungszeichen untergekommen sind, die in der Nachbarhaushälfte ein Gästehaus verwalten. Und wir konnten dann praktisch immer durchs Haus zu denen und die Kinder konnten mit deren Kindern spielen. Und es war einfach ein wunderbares Setting auch für die Kinder.
Wobei für mich selber hat der Urlaub erst am Meer angefangen. Wir sind ja dann nach einigen Tagen in Arequipa an die Küste gefahren. Das sind noch 3 Stunden ungefähr.
Sagt er immer, und in Wirklichkeit sind es nur 2,5. 2,20, wenn man es laufen lässt.
Ich fand es so amüsant, weil ich erinnere mich noch, als wir die ersten Tage in Arequipa gelebt haben, da war so ein schwerer Unfall.
Ja.
Also es hat mich damals wirklich geschockt. Das war ein Busunfall, ja, wie es ihn immer wieder in Peru gibt. Und also ich habe damals Handyaufnahmen gesehen, die über die sozialen Medien verteilt wurden. Da haben die Ersthelfer, also die haben nicht geholfen, die haben dokumentiert. Die haben sterbende, zerfetzte Körper frontal gefilmt, wie die in diesen Bus eingeklemmt sind, wie die neben dem Bus liegen und stöhnen. Und das wurde über Social Media verbreitet. Und es gab überhaupt keine...
Keine Empörung oder keine Scham, also, da irgendwie. Ja.
Ich weiß nicht, ob man Scham dazu ist, aber es war völlig Anstand. Pietätlos.
Ja, ja.
Ich war völlig schockiert mit meinem Mindset aus Deutschland. Und der zeigt mir das auf dem Handy, der Sprachlehrer und so. Völlig normal hier. Ja, und man gewöhnt sich dann dran. Diese Bilder werden auch in der Zeitung gedruckt. Ja, also unglaublich. Und ja, ich hatte damals so Respekt, weil ich dachte, diese Straße, die werde ich nie fahren.
Voll
gefährlich. Die ist gefährlich. Die ist so gefährlich. Ich werde auch in Arequipa, nie Auto fahren. Das ist so gefährlich. Und jetzt sind wir 2 Jahre im Büro. Jetzt fährst du halt mal 16 Stunden durchs Land, dann bist du nämlich hier und denkst so, Junge, war doch eigentlich ganz gut ausgebaute Strecke. Ne?
Die Strecke, das ist aber das Gefährliche, glaube ich. Die ist sehr gut ausgebaut.
Das ist
das
Gefährliche.
Und hat lange Abstände, wo es kerzengerade geradeaus
so,
geht.
So, und wo liegt jetzt hier das Problem? Diese gerade Strecken sind zwar bolzengerade, aber sie sind hügelig. Und wenn du jetzt also Vollgas fährst und du kannst da, weil es eben tiefer ist, auch schneller fahren, dann siehst du immer nicht über die Kuppeln und du siehst da eben nicht, ob Gegenverkehr im Talgrad sozusagen dir entgegenkommt. Weil du siehst einfach eine gerade Strecke, die ist bis zum Horizont kerzengerade, aber sie ist eben wellig. Und dann passiert es, dass du eben überholst und plötzlich taucht vor dir ein Auto auf.
Ja.
Und das macht diese Strecke so gefährlich.
Und oftmals wird die halt auch nachts viel befahren.
Ja.
Dann,
aber wir sind da auch wieder an so einem tödlichen Unfall vorbeigekommen. Da lagen 2 Autos völlig demoliert. Eine ganze Familie. Oder
5 Tote, ja.
5 Tote. Und das ist halt, es ist ja so, wenn so ein Unfall in Deutschland passiert, dann ist in einer Viertelstunde der Rettungsdienst da. Du fährst mitten durch die Wüste, stundenlang, von Arequipa runter nach Mollendo. Da ist einfach nichts. Da ist kein Krankenhaus, da ist kein Rettungsdienst. Das heißt, wenn da einer verletzt ist, dann wird er ins nächste Auto gepackt und wird in die nächste Klinik gerast. Ja, dass man, also hoffentlich, dass er das halt überlebt bis dahin.
Mhm.
Und also, das ist schon abenteuerlich. Es ging alles gut aus. Aber es war wieder, also Kultur live. Und ich habe was bei diesen Überfahrten gelernt. Es hat mich gewundert. Man fährt mitten durch die Wüste und hier und da gibt es mal links und rechts planierte Flächen, die, sage ich mal, wie so ein Stadtviertel einfach quadratisch Straßen angelegt hat. Und dort sind eingemauert kleine Parzellen, vielleicht so 100 Quadratmeter, ein Zimmer, eine Tür, die verriegelt ist und ein Blechdach drauf und fertig. Und wenn man da vorbeifährt, hat man den Eindruck, hier wohnt niemand. Es ist einfach nur hinbetoniert und fertig.
Da ist auch nichts.
Da also ist weit und breit nichts.
Ja.
Da ist, außer diese Schnellstraße, also diese Überlandstraße, ist da einfach nichts.
Ja.
Es ist mitten in der Wüste, es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser an vielen Stellen. So, und ich habe jetzt gelernt, diese Häuschen, die sind tatsächlich nicht bewohnt. Ich konnte das nicht verifizieren. Aber wenn es stimmt, dann ist es zumindest eine Erklärung, warum es da oben an vielen Orten so aussieht. Und übrigens nicht nur
da oben, ja.
Gerade wollte ich sagen, nicht
sieht
nur da oben.
Sieht man immer wieder hier.
Ja, man sieht es auch hier über Land immer wieder und man sieht es auch hier bei uns im Ort. Und zwar gibt es wohl in Peru ein Gesetz, das sagt, wenn du Land befestigst, also einzäunst, Hütchen drauf, und es gibt da so ein paar Regeln, was man einhalten muss, und 10 Jahre lang niemand dir dieses Land streitig macht, gehört es dir. Das heißt also, dass da Leute einfach in der Absicht oder in dem Glauben, dass irgendwann da oben vielleicht doch mal eine Stadt entsteht, für sich, ihre Nachkommen, Enkel oder wen auch immer, da einfach 100 Quadratmeter einzäunen und dann wieder verschwinden. Die ist einfach nur eingezäunt und das lässt man da 10 Jahre so, in der Hoffnung, dass man die ersten 10 Jahre da nichts hört, sieht, wie auch immer. Und wenn man dann nach 10 Jahren Glück hat, gehört einem dieses Land, diese 100 Quadratmeter. Und das macht natürlich für mich jetzt auch Sinn, warum gerade bei uns in der Nachbarschaft einfach mal kurzerhand Landfläche, irgendjemand hierher gefahren ist, Landfläche einbetoniert hat und fertig. Nichts, seither nichts mehr gemacht hat. Da denkt man ja, der wird da wohl einziehen oder was. Nein, da zieht gar niemand ein. Da wird einfach ein Hütchen draufgestellt, da wird einfach ein Zaun außenrum gemacht und dann sagt man, wir sind wieder weg. Und in 10 Jahren gucken wir, wenn es keiner streitig gemacht hat, dann gehört uns dieses Land hier. Naja, also ein bisschen Kultur war natürlich auch dabei. Und was auch ganz interessant war, Pazifik. Ich mag's ja. Ich mag ja den Strand.
Ja.
Kilometer lang zwischen Mollendo und Mejía kann man
und
Kilometer lang
los, gell?
laufen. Alle Kilometer ist mal irgendwie so ein paar Bambushütchen, wo man irgendwie wo sich dann Einheimische sammeln und da auch baden gehen. Und dann sind wieder ein Kilometer Strandabschnitt zwischendrin, wo du nichts außer Möwen und Meer hast und Sand. Also das ist für mich Urlaub. Wirklich Urlaub. Ja, war schön.
Ja, war schön, ja. Und dann ging es wieder heim. Eben um 2:30 nachts gestartet. Was den großen Vorteil hatte, dass wir schon um 2:45 wieder in Cusco waren. Das war natürlich toll. Wir hatten gedacht, wir fahren auf 2-mal heim, weil es eben doch eine lange Strecke ist. Also es sind 14 Stunden reine Fahrzeit, 14,5 eher, na 15 sogar, 15 eher, 15 Stunden. Und genau, wir haben dann die Chance noch genutzt, in Cusco noch ein paar Sachen einzukaufen für die Schule, die ja nächste Woche losgeht. Und kamen dann schon um, ich glaube 7:45 oder so waren wir
ja,
zu Hause, gell?
Ja, pünktlich genug, um direkt ins Bett zu gehen.
Ja, aber echt, alle fix und fertig. Aber
alles gut.
War gut dann auch wieder daheim
und zu sein. Und zwar für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, das schönste Eck, das ich bisher in Peru gesehen habe.
Ja.
Mejía, je nachdem, wo man halt ist. Ne? Aber klar. Eben diese Küste ist weitestgehend nicht versaut mit Müll. Und
auch nicht verbaut, ganz
nicht
schlimm.
Nicht verbaut, ja. Und es war einfach toll.
Mejía war mal irgendwie so ein kleines Fischerdörfchen oder sowas. Also es hat immer noch sehr viele solche alten Holzhäuser im Stadtkern.
Ja. Und erinnert so ein bisschen an Norwegen.
Ja, so wie so Schwedenhäusler, so mit Latten und rot angestrichen und so. Passt irgendwie für mein Verständnis überhaupt nicht dahin, aber gehört wohl so.
Aber ist gerade im Innenbereich der Stadt homogen.
Ja, genau. Also es sind viele solche Holzhäuser in verschiedenen bunten Farben. Und auch es ist sauber. Wir haben praktisch keinen streunenden Hund gesehen, gell?
Kaum. Also wirklich. Und ich weiß auch, ich denke, es hat auch was mit der Bildung zu tun. Die Leute, die in Mejía oder gerade da an der Küste leben, das sind oft, oder da Ferienhäuser haben, sind Reiche aus Arequipa. Und das ist natürlich auch was man hier in Peru immer wieder sieht, dass Armut und Reichtum sehr eng beieinander sind. Und die Leute, und das ist einfach so mein Eindruck gewesen, die auch eine gewisse Bildung haben, damit auch einen gewissen finanziellen Status, die sind nicht diejenigen, die hier überall den Müll hinschmeißen und auf ihre Umgebung, auch auf ihren Garten und ihr Zeug nicht aufpassen, sondern es ist wirklich gepflegt dann auch. Und man achtet darauf, dass hier sauber ist und man möchte hier auch, ganz, ganz untypisch für Peru, man möchte hier auch keinen Krach. Ja? Also dann stehen da überall Schilder, hier das sind Hupen. Ja? In Peru wird überall gehupt. Überall fährt einer durch, verkauft Obst oder sonst irgendwas und hat ein Megafon auf dem Auto drauf und macht einen riesen Lärm. Mhm. Ja? Mir ist in Mejía ein so ein Obsthändler begegnet mit so einer Dröte obendrauf und das war so leise, dass du es fast nicht gehört hast. Ich dachte, ja, der wird wahrscheinlich ja schon oft auf die Ohren gekriegt haben, weil er zu laut ist. Und Es ist einfach eine ganz andere Kultur und zwar einfach mal auch eine interessante Erfahrung, eine ganz andere, ein anderes Klientel von Menschen kennenzulernen. Man kann das nie pauschalisieren, man kann nicht sagen, die Reichen sind die Guten und die Armen machen alles dreckig. Das hat aber schon, denke ich, viel auch mit Perspektive zu tun und ob man Hoffnung hat oder ob man sagt, Mensch, ja, für heute reicht's und dann, wer weiß, ob ich überhaupt einen Morgen habe, ja. Also ich will da jetzt kein Urteil fällen, aber ich habe dieses Gefälle schon so wahrgenommen. Ich weiß nicht, ging es dir da genauso?
Ja, ja. Ja, es ist schon ausgesprochen ordentlich gewesen. Und das haben wir so noch nirgends in Peru erlebt. Und
gut, in Lima, in dem Viertel, ja, in dem gut, das …
Wo auch die ganzen Reichen wohnen, ja. Wo auch die Reichen, ich meine, dann ist vielleicht sicherlich auch einfach mehr Geld da, jemanden zu bezahlen, der sauber macht für einen. Das ist ja die andere Seite, ja.
Mit Sicherheit, ist richtig, ja.
Also ich würde es, aber ich glaube, es ist schon auch, hängt meines Erachtens schon Bildung auch mit zu Bildung tun. Zusammen, dass man eben eine Idee davon hat, was das denn überhaupt für eine Auswirkung hat, wenn ich jetzt überall zum Beispiel meinen Müll hinschmeiße oder
ja.
Bauschutt. Mein Bauschutt da. Das,
den Hang runterschmeißt, ja, und genau. Dann ist halt das Tal versaut, ja.
Genau.
Und es begegnet dir ja überall. Wir sind ja, vielleicht darf ich das noch einfügen, im August letzten Jahres waren wir in Atalaya im Dschungel. Mhm. Dann sind wir mit dem Boot den Fluss runtergefahren, hoch zu 4 Stunden runter, zu irgendwie nur 2 Stunden an so einer Thermalquelle.
Da kommt man nur mit dem Boot hin.
Da kommst du nur mit dem Boot hin.
Wirklich Dschungel.
Ja. Und du konntest genau sehen, wo Leute wohnen.
Ja.
Du bist an diesem Fluss entlang gefahren und wo Leute gewohnt haben, haben sie einfach den Müll in den Fluss geworfen.
Ja.
Und überall natürlich, wo sie den Müll in den Fluss werfen, da bleibt dieser ganze Plastikmüll an der Böschung hängen.
Mhm.
Und dann wusstest du schon wieder, ah ja, guck, da oben ist ein Pueblo, da wohnen wieder Leute, weil sie den Dreck einfach da ins Wasser reinschmeißen. Mhm. Ja.
Gut, ich meine, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, es gibt in vielen armen Vierteln auch überhaupt kein System. Wohin mit dem Müll? Also.
Ja, aber Lena, wenn ich hier durch Kurawasi fahre und ein Bus hier durchfährt und plötzlich fliegt wieder eine volle Mülltüte einfach aus dem offenen Fenster raus.
Ja.
Hier in Kurawasi haben wir eine Müllabfuhr.
Ja.
Ja? Also die Systeme gibt es schon, aber es gibt einfach kein Verständnis dafür.
Ja.
Ach, komm, wir reden was anderes.
Kommen noch genug andere traurige Themen heute.
Traurig, ja. Großer Schock natürlich und großes Entsetzen über die Entwicklung in der Ukraine, die auch natürlich in der peruanischen Presse veröffentlicht wurde.
Ja.
Natürlich sind meine Quellen oder unsere Quellen primär die europäischen und ein bisschen auch Korrespondenz aus Russland, wo dieser Krieg natürlich ganz anders dargestellt wird. Du, ich denke mir manchmal, also kann man das wirklich ernst meinen? Also ich frage mich ja manchmal wirklich, ist man so realitätsfremd, dass man das glaubt oder lügt man bewusst? Also das geht mir manchmal wirklich in den Kopf. Und wir sind natürlich auch in der Ferne besorgt über diese Entwicklung. Wir sind besorgt darüber, wie die nächsten Wochen, die nächsten Tage da weitergehen, ob dieser Einmarsch in der Ukraine das einzige bleibt, sage ich jetzt mal, oder ob es da weiterhin Krieg gibt, auch über die NATO-Grenzen hinaus, Richtung Polen. Und wir können nur beten und alles aus meiner Sicht, was die westliche Welt mobilisieren kann, mobilisieren, dass dieser Krieg so schnell wie möglich ein Ende nimmt. Und es ist natürlich erstaunlich und leider auch erschreckend. Ich erinnere mich an meine frühen Jugendjahren, so Anfang der 2010 oder so, erstes Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Mensch, da habe ich so Politik das erste Mal real wahrgenommen. Und da war Putin der Freund irgendwie von Schröder und war im Bundestag. Und man hatte, es war so ein Aufschwung Richtung Beziehung, und jetzt wacht man dann über Nacht auf und merkt, hoppla, offensichtlich ist da die letzten 20 Jahre doch vielleicht auch vom Westen, mit Sicherheit auch vom Westen, diplomatisch, wirtschaftlich so viel verloren gegangen, dass man da sich jetzt in einer Kriegssituation wiederfindet. Und ach, das ist erschreckend, ja. Für meine Generation und mit Sicherheit auch die Generation meiner Eltern, die Krieg nie erfahren mussten Und ich fand es bezeichnend, dass unsere kleine Tochter, als wir vor 2 Tagen da am Küchentisch dann drüber geredet haben, dann fragt Papa, was ist denn Krieg? Tja, wie erklärst du das? Was ist Krieg? Hm. Wenn sich 2 große Jungs streiten und mit scharfen Waffen sich gegenseitig das Land wegnehmen. Mein Krieg.
Das ist so absurd, ja. Ich meine, wenn man da mit Kindern drüber redet, wird einem die Absurdität auch immer noch mehr bewusst. Als Erwachsener denkst du, ja, hier, Ländergrenzen und was weiß ich. Aber wenn ein Kind dann sagt, aber ist das nicht verrückt, dass die sich gegenseitig totschießen und dass die da mit Panzern dann fahren und so? Ja, es ist einfach, also das ist eigentlich nicht zu fassen, ja. Dass jemand auf die Idee kommt, heute noch sozusagen, einfach zu sagen, na, ich fahre da jetzt hin und dann schieße ich halt ein paar Leute tot und dann gehört das Land mir. Weißt du, es ist so, es ist absurd, ja. Warum man auch nicht zufrieden sein kann mit dem, was man hat, gell, aber da bin ich dann so wieder viel zu wenig politisch versiert, um das zu verstehen. Aber
ja, ich meine, es gibt immer Stimmen, die auch natürlich die Haltung Russlands nachvollziehen. Ich meine, nachvollziehen und Rechtfertigung sind 2 ganz große Unterschiede. Also nichts, gar nichts rechtfertigt diesen Krieg. Mhm. Gar nichts. Gar nichts rechtfertigt Krieg. Weil man versucht natürlich dann zu verstehen, wie konnte es so weit kommen? Wie konnten wir in diese Situation kommen? Und haben wir, ich denke, das wäre natürlich die ehrlichste Frage, haben wir in der Vergangenheit, wir kollektiv gesprochen für den Westen, die westlichen, vor allen Dingen die NATO und die Bündnispartner und auch die EU letzten Endes, haben wir verpasst, bilaterale Beziehungen zu pflegen und aufzubauen? Und haben wir uns vielleicht auch da zu sehr in dieses bipolare Denken da bringen lassen, der eine ist gut, der andere ist schlecht, ja. Ganz, ganz realistisch betrachtet ist in Europa und Amerika nicht alles gut und in Russland nicht alles schlecht. Ich glaube, die Trennlinie zwischen Gut und Böse geht durch jedes Herz. Und diese Schwarz-Weiß-Malerei, die man da in der Vergangenheit natürlich in den letzten Jahren auch vermehrt, und ich würde sagen seit 2014, als dann die Krim attackiert wurde, ja nochmal in der Potenz deutlich vermehrt hat, das hätte man vielleicht auch diplomatisch und wirtschaftlich anders lösen können. Denn ich glaube, wenn wir in Europa eins gelernt haben, dann ist es doch, dass gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die enge wirtschaftliche Verzahnung, die Verzahnung von Forschung, der Austausch von Schülern, von Studenten, von Gemeinschaftsprojekten, kulturellen Projekten, Sprachunterricht, dass das dazu geführt hat, dass wir die letzten 70 Jahre in Europa Frieden hatten. Denn ganz im Ernst, wenn ein europäisches Land das andere angreifen würde, so wie wir das im Zweiten Weltkrieg oder davor hatten in den Jahrhunderten, wir würden uns alle selber schaden. Und von daher ist diese Wirtschaftsunion, ich glaube gerade dieses, auch der Euro übrigens, viel wertvoller, als die meisten von uns sich das überhaupt vorstellen können, weil es in einem gewissen Maß Frieden garantiert in Europa. Und wir tun gut daran, dass wir diese Beziehung, diese bilateralen Beziehungen zu unseren Partnern ausbauen. Und zu was es eben führen kann, das sehen wir jetzt hier in dramatischer Weise in der Ukraine. Erschreckend. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass das in wenigen Tagen zu Ende ist und dass man hier nicht für nichts und wieder nichts unschuldiges Blut vergießt. Hm. Ja, die Hälfte des Podcasts ist rum, Lena. Schon. Wie sollen wir jetzt schon wieder die Kurve kriegen zu den freudigen Themen, die
du meinst zum Schulanfang und so?
Zum Schulanfang, zu Vox, yeah. Zum Witz der Woche. Es ist ja so, es fällt mir ja so schwer, da aus dieser besorgten Haltung den Bogen zu schlagen. Aber erzähl uns doch mal, wie du letzte Woche gekämpft hast, damit du das ganze Schulmaterial, die Klamotten, die alles für die Kinder zusammengekriegt.
Also erstmal was Positives vorweg.
Sag.
Man kriegt hier alle Listen schon im Vorfeld. Das finde ich ganz toll. In Deutschland gab es das ab und zu mal für die Kinder, die eingeschult wurden oder sowas, dass man schon im Vorfeld mit dem Brief bekommen hat, was man besorgen muss. Aber hier habe ich tatsächlich von jedem Lehrer eine Liste per WhatsApp lustigerweise geschickt kriegt. Das ist ja alles nicht so wild mit dem Datenschutz. welche Dinge ich besorgen muss für die Kinder. Und das sind ähnliche Listen, wie man das auch aus Deutschland kennt. Also ein roter Schnellhefter, ein brauner und ein blauer für das und das Fach. so und so viel Hefte in der Stärke und so weiter. Was es hier Gott sei Dank nicht gibt, in Deutschland gibt es ja dann immer noch mit Rand, ohne Rand, mit breitem Rand, mit doppeltem Rand. Ja, das haben wir hier nicht. Die Heftauswahl ist auf jeden Fall etwas schlichter. Genau, was es nicht weniger spannend macht, den ganzen Kram zusammenzusuchen für fünf Kinder. Was hier ein interessanter Fun-Fact ist, ist, dass die Kinder hier unter anderem auch Toilettenpapier mit in die Schule bringen müssen. Toilettenpapier, Kopierpapier, Zewa, Seife. Das ist, wird dann kollektiv gut. Also selbst wenn man steht extra dabei, selbst wenn man seinen Kindern rausnimmt, bleibt das in die Schule, in der Schule, die Sachen. Genau, also das heißt, ich muss zusätzlich zu dem ganzen Unterrichtsmaterial auch eben noch fünfmal vier Rollen Klopapier besorgen und fünfmal oder viermal Zewa und Seife und so weiter. Genau, dann kommt natürlich zu Zeiten von Corona noch dazu, dass jeder sein Desinfektionszeug dabei haben muss, Maske plus Ersatzmaske und so weiter. Und da muss ja dann jeder ausstaffiert werden. Und dann gibt es ja hier Uniformen. Auch eigentlich ganz toll, finde ich, weil es das Leben um einiges erleichtert und man immer schön und ordentlich angezogene Kinder in die Schule schickt.
Ich finde es insofern gut, weil es eben ja ein sehr hohes Gefälle zwischen Arm und Reich innerhalb einer Schule gibt.
Ja.
Und man eben durch diese Uniformen gleichstellt oder sicherstellt, dass alle gleich sind.
Ja, ich meine, klar, es gibt ja da die interessantesten Untersuchungen drüber. Kinder schaffen es ja immer, sich irgendwie zu differenzieren. Dann werden halt teure Schuhe gekauft oder sonst irgendwas. Aber grundsätzlich für mich als Mutter macht es das Leben leichter. Aber die Schuluniformen müssen ja auch dann immer geguckt werden, was passt noch, was muss neu besorgt werden. Und so wie das halt hier in Peru ist, kann man die Schuluniformen dann schon bestellen. Aber wann die dann kommen? Also der Schulstart steht ja fest. Der ist jedes Jahr zur gleichen Zeit. Für meinen deutschen Kopf würde es Sinn machen, dann halt zu sagen, okay, dann fange ich halt im Januar mit den Bestellungen an und nicht im Februar. Aber nee, es gibt jetzt halt jetzt erst die Uniform zu bestellen und nächste Woche ist Schulstart, aber ein Teil der Uniform wird erst so circa in einer Woche dann, wenn es wahr ist, kommen. Wir haben glücklicherweise noch genug vom letzten Jahr und es wurde jetzt das Design ein bisschen umgestellt, da haben wir ein paar neue Sachen dazu bestellt, haben aber auch noch ältere Uniformen zur Auswahl, sodass das, glaube ich, ganz gut zu überbrücken geht, die Tage, wo die neuen noch nicht da sind. Aber natürlich für fünf Kinder, jeder braucht mindestens eine Paradeuniform, also einmal Anzughose, Hemd und Jackett, beziehungsweise das ist so eine Art Jacke, schickere. Und die Mädels natürlich mit Rock und Kniestrümpf und Spangenschuhe und Bluse und Strickjäckchen. Dann noch einen Turnanzug für die Tage, an denen sie Sport haben. Das ist auch festgelegt. Dann natürlich schwarze Schuhe dazu. Und ja, das ist schon ein ganzer Aufwand, den man da betreiben muss. Und ich war wirklich, ich wollte so gar nicht aus dem Urlaub heim eigentlich, weil ich wusste, okay, heute ist Sonntag, heute fahren wir heim. Ich weiß, ab morgen werde ich nur noch rennen die ganze Woche. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, ich saß gestern Nachmittag, das war nicht das Gefühl, sondern es war so. Ich saß gestern nachmittags das erste Mal dann wieder auf dem Balkon, habe ein paar Seiten in einem Buch gelesen, das ich noch fertig kriegen wollte. Ja, und sonst war ich unterwegs, Schulmaterial besorgen. Und dann ist es halt auch nicht so, wie jetzt in Deutschland, du gehst zum Müller und gehst dahin und kaufst halt, was du brauchst. Nee, nee, nee. Oh, lo siento, das habe ich nicht da. Da könnte man aber stattdessen das nehmen. Oder braunes Heft habe ich nicht, aber ich habe ein blaues und das könnten sie ja braun einbinden. Und so geht es dann eins ins andere. Ich habe jetzt immer noch ein paar offene Posten, die ich hoffe, dass ich so bis Montagnachmittag.
Ich habe die Liste gesehen, ja, die liegt im Auto.
Die liegt im Auto, genau. Die ich hoffe, dass ich bis Montagnachmittag dann habe. Ja, und ich meine, wenn nicht, da ist ja dann Peru auch wieder sehr dankbar, die Kultur hier, dann habe ich es halt nicht. Es gibt dann auch keinen Stress, wenn man es nicht hat. Ne? Ich bin ja so deutsch immer noch, dass ich mir selber dann Stress mache, aber es ist auch in Ordnung, wenn man manche Sachen erst ein bisschen später bringt. Aber ja, da war ich schon gut beschäftigt die Woche mit Anprobieren und Aussortieren. Und ein paar Sachen hat man ja auch immer zu Hause, da muss man gucken, was fehlt auf den Listen. Und ja, aber jetzt sind wir, heute ist Samstag, ich denke, der Großteil ist geschafft, ist auch alles beschriftet, was wir hatten und etikettiert. Und klar kommen dann noch die ganzen Schulbücher, die dann eingebunden werden müssen. Die kommen ja dann von den Schülern mit zurück. Aber jetzt lassen wir es erstmal anfangen. Dienstag geht's los. Und dienstags wird auch die Mila eingeschult, ne?
Ja.
Ich bin immer noch so ein bisschen traurig. In Deutschland ist ja Einschulung ein Highlight im Leben eines Kindes. Das wird ja wirklich gefeiert. Und hier gibt's nichts. Die Kinder werden in die Schule gebracht und fertig, gell?
Ja, am Tor abgegeben, so wie ein Harry-Keeper.
Ja. Wahnsinn.
Abgegeben.
Ich meine, hier wird ja dafür der Schulabschluss so groß gefeiert oder jeder Abschluss, auch der Kindergartenabschluss. Aber Einschulung ist wohl nö, machen wir nisch. Also wir haben natürlich ihr eine Schultüte besorgt und so weiter und werden auch nachmittags Kaffee trinken und keine Frage. Ja, und das für uns als Familie mit ihr feiern, aber irgendwie ist es doch so ein bisschen trostlos oder so irgendwie, wenn du das als Deutscher gewöhnt bist, so eine schöne Einschulung. Und ich habe das schon immer als ein wichtiges Event auch wahrgenommen für die Kinder. Das ist ja schon auch ein großer Schritt, dann in die Schule zu gehen.
Ja. Klar.
Ich meine, hier ist der Kindergarten obligatorisch, ne? Also die Kinder müssen hier in den Kindergarten.
Sind ja dann schon ein bisschen.
Das heißt, und der Kindergarten ist schon sehr, hat schon sehr viele schulische Anteile. Das heißt, dieser Sprung ist nicht ganz so groß. In Deutschland könntest du ja theoretisch auch dein Kind zu Hause lassen vom Kindi und dann erst einschulen. Oder auch der Kindergarten ist noch viel, viel, es wird einfach nur gespielt. Klar, in der Vorschule ja machen die schon auch mal, dass sie irgendein Blatt ausfüllen oder eine Kooperation haben mit einer anderen Grundschule oder so. Aber im Prinzip ist diese Differenz zwischen Kindergarten und Schule hier nicht ganz so groß.
Ja, und ich glaube, das ist doch jetzt mal der richtige Moment, um unseren Podcast-Gast zu begrüßen. Elias, wie geht's dir?
Gut.
Elias, deine Witze sind ja schon legendär, würde ich sagen. Und sie werden ja immer wieder vermisst. Ne? Es melden sich ja Leute, die sagen, Mensch, wann erzählt denn der Elias wieder einen Witz? Okay, Elias. Sag mal, die letzte Woche, wir waren noch im Urlaub und dann kamen wir aus dem Urlaub zurück und dann kamen Pakete.
Ja.
Erzähl mal ganz kurz, was da für dich dabei war.
Also, für mich waren hauptsächlich Comics dabei.
Und das gefällt dir, oder?
Ja.
Du bist ja so ein Müller-Katalogleser, ne? Wenn man das so sagen darf. Also du lässt dir ja manchmal aus Deutschland extra den Müller-Katalog schicken.
Nicht den Müller-Katalog, den Lego-Katalog.
Also den Lego-Katalog. Aber ist der nicht von Müller?
Nö, das ist halt von Lego und Müller stellt es halt dahin.
Ah ja. Okay, du lässt dir den Lego-Katalog schicken, damit du immer up to date bist und weißt, was in der Lego-Welt so abgeht, richtig?
Naja.
Und was steht denn für dich da jetzt als nächstes Projekt auf der Tagesordnung? Welches Lego-Set brauchst du denn jetzt unbedingt als nächstes?
Also ich brauche nicht unbedingt eins, aber es gibt so manche, die ich gerne hätte.
Meistens sind es ja die Dinge, die man noch nicht hat, gell, die man gerne hätte. Weil du hast ja auch schon unglaublich viel Lego.
Mhm.
Okay, aber erzähl.
Also erstmal gibt es den Wasserspeeder, den hätte ich gerne. Das ist ein Fahrzeug von Lego Ninjago, das ist ein Sportwagen sozusagen.
Okay.
Mit halt so größeren Reifen und der kann halt auch ins Wasser. Weil man es spielt, dass es im Wasser ist, kann man die Reifen noch umklappen, sodass also, es halt Schub verstehe. Nach vorne macht.
Der hat also so ein paar extra Feature. Das ist nicht einfach nur Lego, sondern das ist so richtig cool dann.
Ja, ist halt von Lego Ninjago, die machen halt immer so viele Sets.
Okay, noch was?
Ja, also Es kommt das zweite Set von der Unterwasserwelt. Lloyds Wassermech oder so heißt es. Das ist ein Roboter, da kann man eine Person reinstellen. Und die Person kann halt diesen Roboter steuern. Und der Roboter hat einen Greifarm und, glaube ich, noch ein Schwert zum in die Hand nehmen.
Okay. Und was fasziniert dich daran so?
Ich finde halt oft die Sachen, was die können. Zum Beispiel bei dem Roboter kann man halt noch die Greifhand bewegen, aber das muss man halt nicht selber machen, sondern es gibt so einen Teil, wo man, glaube ich, drehen kann, das dann macht.
Okay. Und, aber Elias, ich will mich ja jetzt nicht auslassen über die Ordnung in deinem Zimmer. Eine gewisse Ordnung hat es ja. Es wirkt nur immer von außen sehr unordentlich mit diesen ganzen Lego-Haufen. Aber für dich steckt da, glaube ich, schon ein System dahinter, ne? Ja, also in der einen Ecke verteilt von dem einen Lego-Set und der anderen Ecke anderer Lego-Set und so weiter.
Mhm.
Aber jetzt sag mal, ich beobachte ja immer, wenn du dann so ein Set bekommst, dann baust du den auf, aber dann baust du ja selber immer noch eigene Sachen dazu.
Mhm.
Also die können ja dann immer noch mehr als das, was eigentlich vorgesehen ist. Bist du einfach so ein Ingenieur?
Nein. Also bei den Sets baue ich eigentlich nie was dazu.
Das heißt,
ich baue eher halt noch für die Sets, also für die Figuren, die halt zum Beispiel kein Fahrzeug haben, was.
Dann baust du so ein fliegendes Auto für die dazu, zum Beispiel.
Nicht unbedingt.
Naja, aber kürzlich habe ich in deinem Zimmer ein Auto, so einen Rennwagen gesehen, der Flügel hatte.
Ja, den hatte ich einfach so hingebaut.
Okay, also wie ich sehe, Lego fasziniert dich richtig.
Hm.
Ja, aber Lego Duplo nicht, oder?
Nee,
so ein kleines Lego.
Weil Lego Duplo, das kann halt einfach fast nichts.
Okay, also.
Bis auf die Zugsachen. Manchmal gibt es halt so elektrische Züge, die man zum Beispiel mit dem Handy steuern kann.
Ach, gute Zeit. Wirklich?
Naja, seit wann haben Kinder Handys?
Naja, manche haben schon Handys. Okay, dann lass uns doch jetzt mal zum lustigen Teil kommen. Hier kommt der Witz der Woche von Elias.
Ja, ich habe mir einen Witz überlegt, der ein bisschen so zu meinem jetzigen Alter passt.
Alter, also, da bin ich jetzt mal gespannt.
Wo mein Alter ist. Was sagt die 0 zur 8?
Warte. Was sagt die 0 zur 8? Egal. Nee, keine Ahnung.
Schicker Gürtel.
Ja, Elias, du überraschst mich immer wieder. Ich weiß zwar nicht, wo du diese ganzen Witze immer herbekommst, aber es sind manche richtig gute Witze dabei. Möchtest du noch irgendwas an unsere Hörer loswerden, bevor ich hier mit der Mama wieder weitermache?
Ja, was jetzt sehr toll war, was wahrscheinlich viele Hörer geschickt haben. Oder wahrscheinlich die meisten Paketegruppen von Hörern, weil wir hatten 6 Pakete bekommen.
6 Pakete sind angekommen.
Mhm. Also am ersten Tag, oder eher am zweiten Tag, wo wir wieder hier waren, waren 3 Pakete da. Und am nächsten Tag waren wieder 3 Pakete da.
Man muss jetzt dazu sagen, dass nicht alle Süßigkeiten-Pakete waren, sondern es war auch Schulmaterial dabei.
Ja,
aber
ein einziges Paket.
Na, das eine war das Geburtstagsgeschenk für den Jonas, das eine Paket, und das andere war doch der Schulranzen für die Mila, oder?
Ja, aber da war halt auch noch...
Aber da waren immerhin noch 4 Süßigkeiten-Pakete.
Ja, da waren viel... Ne, aber Papa, trotzdem, bei Mila waren noch Süßigkeiten drin.
War noch mit
zum
drin.
Zum Beispiel und auch Salami eine lange... Und der auch noch Salami.
Oh, das darfst du jetzt gar nicht alles verraten, weil ich weiß gar nicht, ob man das nach Peru einführen darf. Oh, verrat. Also nicht alles, was in diesen Paketen drin ist, nicht, dass wir Ärger kriegen.
Und dann.
Aber
auch
ganz,
für mich war ein Müller-Katalog und ein Lego-Katalog drin.
Beides drin. Okay. Also, und die werden dann immer studiert, bis sie völlig zerfleddert sind. Und dann wird geguckt, wer kann was und was gibt es da und was kostet es da. Und dann wird online noch einmal geguckt, ob man es auch noch irgendwo günstiger kriegt. Und vielleicht bei eBay. Nein. Stimmt doch.
Das stimmt nicht richtig.
Stimmt nicht? Doch. Du hast doch mir kürzlich... Aber das war eine Switch, ne?
Ja.
Das war kein Lego, da gebe ich dir recht. Aber da hast du mir ja hier gezeigt, was es da für Switch-Spiele und Konsolen gibt, für welchen
ja,
Preis.
Ja, was ich gefunden habe, was sehr, sehr krass ist, eine Nintendo Switch Lite kostet durchschnittlich 215. Da war eine gut funktionierende mit 2 Spielen, Ladekabel und Box. Und die hat nur 180 gekostet.
So, mein lieber Junge, nehmen wir doch diese Aussage gleich als Cliffhanger, um darüber zu reden, dass es viele Betrüger auf eBay-Kleinanzeigen gibt.
Ja.
Und vor allen Dingen, das möchte ich allen Hörern mal ans Herz legen, denn die Tage ist wieder ein Freund von mir drauf reingefallen, wann immer es nur die Zahlungsoption Vorkasse gibt, würde ich niemals über eBay-Kleinanzeigen einen Kauf abwickeln, außer man könnte die Ware direkt abholen. Dann ist es aber keine Vorkasse, sondern dann ist es bei Abholung, Bezahlung. Wenn es nur Vorkasse gibt, ganz, 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 ganz hellhörig werden, denn da stecken oft Betrüger dahinter, die nichts anderes machen, als Ware in bei eBay Kleinanzeigen anzubieten, die sie gar nicht besitzen, um dann die zu prellen, die sich das Schnäppchen da eben vermeintlich kaufen.
Ja, aber
also wir sind da vorsichtig. Wir bleiben da auch vorsichtig. Elias, das war mal wieder ein schöner Beitrag von dir über Lego Ninjago und dein Witz der Woche. Jetzt geht's hier wieder weiter mit seriösen, nein, mit der Mama, sagen wir mal so. Und ich glaube, die Zuhörer freuen sich auch, das nächste Mal dich wieder zu hören. Ganz lieben Dank für deinen Beitrag. Schule haben wir abgehakt. Krieg haben wir leider auch schon drüber gesprochen, über unseren Urlaub. Und jetzt bleibt noch ein Thema übrig. Lena, was erwartet uns die nächste Woche?
Um es in den Worten vom Jonas auszudrücken, wann kommt das Fernsehteam? Die fehlen noch. Er wartet schon ganz gespannt drauf, weil ich glaube, er kann sich einfach nicht vorstellen, was das bedeutet, das Fernsehteam.
Cool, genau. Die haben ihn ja schon mal gefilmt, aber da war der ein Jahr.
Halt echt noch kleiner, anderthalb. Naja, genau. Also jetzt am Wochenende, morgen kommt, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, das Team von Vox hier an. Jetzt mit ungefähr 2 Jahren Verspätung, dank Corona und allem, was noch so dazwischen kam.
Du hast recht, es sind fast 2 Jahre.
Ja, exakt 2 Jahre eigentlich, ja.
Im Februar vor zwei Jahren.
Wollten sie beim Schulstart der Kinder dabei
hatten
sein.
Hatten sie schon Tickets gebucht.
Ja.
Stimmt.
Ja, und dann kam, bam, die Quarantäne und alles. Und sie haben klugerweise den Flug nicht angetreten. Und 2 Tage später wurden dann auch die Landesgrenzen dicht gemacht. Also wir sind jetzt exakt 2 Jahre im Zeitplan hinterher, was nicht schlimm ist. Ich glaube, alles hat seine Zeit und alles hat auch seinen Sinn. Und wir freuen uns jetzt natürlich trotzdem riesig, dass es jetzt, so wie es aussieht, klappt. Und sie ja, wie der Benni vorhin schon gesagt hat, im Flieger sitzen. Und der Benjamin darf morgen dann nach Cusco fahren, sie abholen. Juhey. Und dann liegt eben eine Woche jetzt vor uns mit Begleitung. Das war das letzte Mal schon sehr angenehm, als wir diese Woche bei uns zu Hause hatten. Die Claudia, die dafür zuständig ist, die macht das echt nett und ohne, dass es nervt oder aufdringlich ist oder in sonst irgendeiner Weise komisch. Da sind wir sehr dankbar dafür. Und ja, mal gucken. Sie wird auf jeden Fall den Benni begleiten in die Klinik, uns begleiten in die Schule, die Kinder, Milan am ersten Schultag. Ja, hier ein bisschen was Land und Leute in den Kasten nehmen und ich denke, es wird ein guter Beitrag und es wird vor allem einfach auch, glaube ich, für die Menschen, die uns kennen, einfach auch schön zu sehen, wie wir hier leben und was wir hier so ganz genau tun.
Wann die Ausstrahlung ist, wissen wir gar nicht, gell? April wahrscheinlich.
Irgendwas habe ich mal gehört, irgendwann April, aber
aber sei es drum.
Ihr werdet es rechtzeitig erfahren.
Richtig, genau. Und es wartet auch noch eine zweite Reportage. Da ist allerdings unsere Familie nicht im Fokus sozusagen, aber über das Krankenhaus, die wird um Ostern rumkommen, da werden wir auch im Podcast nochmal darauf hinweisen, denn ich glaube, das wird auch sehr interessant. Da war im Oktober vergangenen Jahres von SWR ein Fernsehteam da und hat eben den Alltag hier in der Klinik gefilmt. Mit einer sehr spannenden Szene, mehr will ich dazu nicht verraten.
Ja.
Vielleicht habe ich sie auch schon mal verraten.
Keine Ahnung.
Ja.
Jedenfalls wird es interessant, es wird auf jeden Fall eine herausfordernde Woche auch für uns als Familie. Es ist ja doch immer spannend, wenn so jemand mitläuft. Ist auch für die Kinder, glaube ich, einfach allein die Aufregung ist führt zu Anspannung plus noch Schulstart und alles.
Ja, und weißt du, wir waren jetzt im Urlaub. 2 Wochen habe ich jetzt keine Urologie gemacht und es hat sich auch einiges aufgestaut. Also das heißt, ich werde die nächste Woche hier nicht einfach eine Woche frei nehmen können, reduziert mal hier, damit wir hier Fernsehprogramm gestalten können, sondern das wird dann wirklich real life und mal sehen. Ich habe die Hälfte der Zeit irgendwie Hintergrund für die Intensivstation, habe den OP-Plan voll, habe einen Haufen Patienten vor der Klinik stehen. Ja. Wir werden eins nach dem anderen machen und es gibt für jeden Tag genügend Kraft und man muss auch nur ein Problem nach dem anderen lösen.
Genau.
Ja.
Wenn es denn überhaupt ein Problem ist oder man es sich zum Problem macht. Die Option gibt es ja auch.
Aber manche Probleme muss man ja auch lösen.
So.
Ja.
Manche kann man auch aussitzen.
Nein, Probleme auszusitzen, da unterscheiden wir zwar uns ganz rigoros. Genauso wie ich irgendwelche Krankheiten nicht aussitze, sondern therapiere, da setze ich auch keine Probleme aus. Sondern Probleme sind dafür da, dass man sie bewältigt.
Mhm. Ja, und jeder hat so seine Strategie.
Nee, Lena, lass uns mal noch ganz kurz zum Schluss. Ich habe ja, ich glaube, schon 3-mal in einem Podcast gesagt, wir werden nicht mehr drüber reden. Aber wir müssen einfach drüber reden.
Covid?
Nein.
Impfen?
Boah, aber danke, dass du das Wort bringst. Peru ist durch die Omikronwelle so weit wie, also
ja,
weitestgehend
durch.
Ja, und
gestern, Benjamin, gestern war ich auf dem Markt. Durch. Freitags ist ja hier Markt. Ja. Und dann sind hier so, die waren angezogen wie vom Militär. Hier weiß man aber immer nicht, sind es wirklich vom Militär oder sind es irgendwie, es gibt hier, glaube ich, kein Gesetz, das das verbietet oder sowas. Aber mit Megafon und die haben eine Zeitung verkauft. Das habe ich das erste Mal gesehen. Normal gibt es hier eigentlich hier auf dem Dorf bei uns, glaube ich, nie Zeitungen, oder? Also in der Stadt sieht man halt so Zeitungsverkäufer, aber hier nicht. Für 3 Soles pro Stück, was ich schon teuer
extrem
finde.
Extrem teuer.
Ist teuer.
Eine Tageszeitung hier kostet 70 Centimos.
Ja, 3 Soles und so Format Bildzeitung, so. Mhm. Also Dicke und Höhe. Und groß vorne drauf die neue Gefahr, Omikronwelle. Und ich denke mir, hä?
Das nein.
Hätte da mal irgendwann vor Weihnachten, wahrscheinlich hat es eine Druckverzögerung gegeben oder so. Das ist halt
jetzt
Blödsinn.
Völliger
Blödsinn,
Blödsinn, wenn du
ja?
die Daten anguckst. Peru ist zu 90% durch die Omikronwelle durch.
Ja,
und wir sehen das ja auch hier, wir haben am Tag manchmal 40 Patienten positiv getestet. Und im Moment testen wir 2 am Tag positiv. Also wir sind wirklich, ich sag's mal so, Gott sei Dank mit einem blauen Auge davongekommen. Wir mussten niemanden auf die Intensivstation nehmen. Wir haben viele auf den Normalstationen gehabt und mit Sauerstoff versorgt und überwiegend halt, wie ich auch schon öfters erwähnt habe, Kinder. Aber wenn das so ist, dann hat diese Kampagne, die Impfkampagne gerade der alten Bevölkerung wirklich gewirkt. Und der zweite Grund.
In der ersten Welle sind halt alle die schon
mal
gestorben.
Es sind so viele gestorben. Ja. Es sind so viele gestorben.
Vulnerable Gruppen.
Ja, ja, ganz einfach. Ja. Es sind in der ersten Welle und in der zweiten auch so viele Menschen verstorben, dass die Omikron-Welle jetzt irgendwie da auch nicht mehr so groß gewütet hat. Hm. Gott sei Dank.
Ja.
Ja, nein, über was ich eigentlich reden wollte. Erzähl uns nochmal, was da diese Woche kam. Der Elias hat es ja schon angekündigt, der hat sich riesig gefreut über dieses große Paket. Aber das ist ja, also ich denke manchmal, das ist ja irre, ne?
Ja.
Also die anderen, die sind ja, glaube ich, schon neidisch. Weil die Familie Zeyer
kriegt immer die großen Pakete, ja?
Die größten Pakete, die passen nicht mal in unser Postfach rein.
Also vor kurzem hat uns eine Zuhörerfamilie geschrieben, hallo liebe Familie Zeyer und so weiter, wir hören euren Podcast und wir würden euch gerne mal was schicken, was würde euch denn freuen? Dann habe ich halt zurückgeschrieben, was wir so gerne hätten und was die Kinder gerne mögen und ich dachte halt, naja, dann kommt halt irgendwann ein Päckchen.
Das dann aber ein Tieflader fahren muss.
Da bin ich in die Klinik und habe das, der Benni sagte noch, da sind ein paar Pakete für uns kommen, kannst dann, wenn du nachher unterwegs bist, ja der Klinik vorbeifahren, die holen. Ich konnte das fast nicht tragen, das Paket wirklich, also ich habe das.
Jetzt müssen wir natürlich ergänzend dazu sagen, dass wir uns über jedes Paket freuen.
Ja.
Groß und klein. Und das mit der Größe überhaupt gar nichts zu tun hat, sondern es uns einfach immer freut, wenn andere an uns denken. Und unsere Podcast, meistens sind es ja tatsächlich unsere Podcast-Hörer, die da ein Paket auf die Wege schicken. In dieser Stelle auch mal einer unserer regelmäßigen Paketschicker, Opa Albrecht und Oma Brigitte, erwähnt, die eine der treuesten Paketversender sind. Aber das war natürlich wieder so eine irre Aktion, weil ich gedacht habe, krass, ich weiß gar nicht.
Ich würde einfach gern mal jeden mit dabei haben, wenn so ein Paket kommt. Wirklich.
Ja, ja.
Also ich war einfach völlig fertig. Ich habe zum Benjamin gesagt, es ist, als würde uns auch jemand kennen. Es waren lauter Sachen drin, die A, zum richtigen Zeitpunkt jetzt kamen und B, einfach so toll waren. Und so, zum Beispiel jetzt in diesem großen Paket war Shampoo, so ein Shampoo drin, für jedes Kind eins, ja, so Shampoo in Kombination manchmal mit Duschbad oder halt für die Mädels dann irgendwie mit Spülung, keine Ahnung, aber das sind Sachen, das ist eine Kleinigkeit in Anführungszeichen, in Deutschland läufst du zum DM und holst dir sowas und hier kriegst du es einfach nicht.
Ja.
Also du musst hier, also Körperseife müssen wir in Cusco kaufen, ja, also Duschbad oder sowas, das gibt's gar nicht oder wir lassen es uns halt schicken meine Schwester oder meine Mama immer mal wieder. Aber sonst kriegst du Shampoo irgendwie, aber so ein gutes, gescheites Kindershampoo, weißt du, es ist so was Banales, ja?
Ja.
Aber ich habe mich da so riesig drüber gefreut. Oder auch so eine Kleinigkeit wie solche kleinen Handtücher, die sich vergrößern, wenn man sie ins Badewasser macht. Das war, die Kinder, waren so glücklich darüber. Das muss natürlich dann auch gleich gemacht werden und
natürlich.
So, ja. Aber das ist so.
Oder der Jonas hatte so einen Flummi.
Ja. So ein Überraschungsheft, ein Riesenflummi zum Aufblasen.
40 Zentimeter aufblasbarer
Flummi. Und er lebt noch, ja.
Also. Ja, und der fliegt hier jeden Tag durch die Wohnung.
Ja.
Also ihr habt uns auf jeden Fall eine Riesenfreude gemacht und vor allen Dingen den Kindern.
Ja.
Und es freut mich einfach, die Kinder strahlen zu sehen. Die haben hier auch einen Preis zu bezahlen.
Ja.
Das ist mir bewusst als Vater, das ist uns bewusst als Eltern. Und wir sind immer wieder dankbar für jeden, der an uns, an die Kinder denkt und ihnen auch mit großen und kleinen Sachen da Freude bereitet. Und das ist einfach ein Geschenk, das wir euch haben und ihr teilhabt an unserem Leben. Und ja, vielen herzlichen Dank dafür.
Ja.
Lena, hast du noch irgendwas?
Nö. Wie lange haben wir noch? Ein paar Minuten, soll ich noch was erzählen?
Wir können hier jetzt, also wir sind ja nicht dafür da, eine unnötig.
Ach so, dann nicht. Es gibt ja immer was zu erzählen.
Es gibt immer was zu erzählen. Es gibt, also morgen gab es ja gutes Frühstück mit Laugebrötchen. Es tut mir ja wirklich leid. Ich bin ja ein bisschen in der Welt schon rumgekommen. Ich war, na nicht überall, aber ich war in Äthiopien, ich war in Brasilien, ich war hier jetzt in Peru und Kreta und was man jetzt, Südeuropa hier, Spanien und Frankreich und Italien und so. Aber Lena.
Gibt es halt nirgends Laugebrötchen. Da brauchst du nur nach Norddeutschland, da bist du ja schon aufgeschmissen.
Nein, nicht nur Laugebrötchen. Ich habe manchmal das Empfinden, dass die Deutschen die einzigen sind, die backen können.
Ja.
Also es ist jetzt sehr arrogant, ich weiß.
Nee, aber die Wahrheit.
Es gibt Handwerkszunft in Deutschland. Und ich hoffe es, dass wir als Volk uns diese Handwerkskunst auch beibehalten und nicht durch Billigware irgendwelche Brötchen vom Aldi
in allen Bereichen die Handwerkskunst
oder Lidl.
Wir sehen das ja hier jeden Tag. Ich habe jetzt die Tage mit meiner peruanischen Freundin hier gesprochen. Wir haben uns über Ausbildung in Peru unterhalten. Das ist unterirdisch, ja? Also, dass es sowas gibt wie eine Meisterschule, dass du lernst, dass du ein Meister deines Faches wirst. Also Automechaniker oder auch Friseure, irgendwie also ganz klassisches Handwerk, ja? Also wir erleben das ja. Find mal hier jemand, der dir was richtig meisterhaft macht, ja. Das ist
schwierig,
ja.
Ja, meistens ist es Learning by Doing.
Ja, sagt sie auch, du suchst dir dann halt nach der Schule, wenn du nicht studieren willst. Alle wollen sehr studieren, ja.
Klar.
Aber das ist auch nicht vergleichbar.
Sehr kompetitiv, viele kommen gar nicht rein.
Ja, teuer. Also wenn du Geld hast, kannst du natürlich studieren, aber das hat dann nicht unbedingt was mit deiner Qualifikation zu tun.
Und dann machst du also eine Tienda auf. Dann verkaufst du erstmal irgendwie Lebensmittel oder Öl oder sonst irgendwas oder Chakramat, also hier Gemüse und Zeugs. Und dann hast du ein bisschen Geld, dann kaufst du dir eine Maschine, mit dem du Reifen runter machen kannst. Und dann wirst du also der Reifenwechsler im Ort. Und ja, gelernt habe ich das nicht. Nee, aber die Maschine kann das doch. Und dann spezialisierst dich darauf, Löcher in Reifen zu reparieren. Ja? Hm. Und so wurschtelt man sich dann. Die Auswirkungen sind aber dramatisch, weil dann hast du, so wie bei uns hier vorne, einen, der mitten im Dreck lackiert. Das heißt, er ist Lackierer. Und die Bude ist ja immer voll.
Ja, ja.
Und du fragst dich nur, wie kann man in diesem Dreckloch lackieren?
Ja.
Wie kann man da was Sauberes lackieren? Das geht gar nicht. Es ist staubig, es ist dreckig. Du hast ja, es geht einfach technisch gar nicht.
Ja, ich meine, das Ende vom Lied ist halt dann auch, dass die Qualität am Ende halt nicht so ist, wie wir es gewohnt sind. Das ist natürlich auch immer wieder die Frage, muss es so sein?
Ja.
Aber Bäckerhandwerk, Freunde.
Das Bäckerhandwerk ist also wirklich
ist
ein Handwerk.
Ist tatsächlich auch mit eine der Dinge, wo wir uns am meisten als Kollektivfamilie schon drauf freuen, wenn wir irgendwann mal wieder in Deutschland sind, dass wir, das ist, sagen die Kinder schon, das Erste, was wir am Flughafen kaufen werden, ist eine Brezel. Und danach gehen wir Döner essen. Das ist schon so fix im Kopf der Kinder verankert. Aber ich habe erst die Tage ein Video gesehen, wo jemand die Auslage einfach bei einem Standardbäcker in Deutschland gefilmt hat. Es war eine Amerikanerin, die halt da völlig, oh, guckt euch mal die deutschen Bäcker an. Die mir, ich könnte das, also in Deutschland kannst du das jeden Morgen haben, ja?
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Also es war für mich auch eine der schönsten Sachen, die schönsten Sachen, auf dem Weg in die Klinik dann beim Walder zu halten, der ja nur handgetriebenes, ohne zusätzliche.
Ja, das ist ein richtiger Qualitätsbäcker.
Das ist ein Qualitätsbäcker,
ja.
Bäcker, ja. Da hast du die Laugestange mit Käse und Speck. Die hat schon ein Gewicht, weißt du, die nimmst du in die Hand.
Da ist sowas aufgeblasen.
Da ist kein Luft drin, da ist Material drin, ja. Und das macht dich satt.
Ja.
Und
das ist der Elias heute noch als. Ach, Mama, weißt du noch, wenn wir vor der Schule
oder
kommen, LKW. Vom Kindergarten kurz zum Trabant.
Leberkäse weg.
Also, naja, also es gibt schon die ein oder anderen Dinge, die wir vermissen und die halt auch nicht schickbar sind. Das ist natürlich
das
schwierig,
ist ja
so ein paar
Problem,
Brötchen
genau,
zu schicken.
Das ist das Problem.
In drei Wochen sind die halt
bisschen hart. Ja.
Na, da können wir noch Knödel mitmachen, aber das war's dann.
Ich tue mich manchmal, also bin manchmal selber so ein bisschen überrascht, wie anpassungsfähig der Mensch doch ist und mit wie wenig man sich am Ende dann doch zufrieden gibt. Es gibt ja hier im Ort viele Bäcker, aber diese Brötchen kann ich alle nicht essen. Und es gibt einen Bäcker, der macht so ein Brötchen, das gibt's ab und zu, das ist so wie Ciabatta. Also die nennen das ja, Ciabatta, aber es ist kein Ciabatta. Das ist im Wasser weg, genau.
Aber länglich geformt.
Aber länglich geformt. Also hat eine Form wie ein Ciabatta-Brot.
Am ersten Tag kann man das auch noch wunderbar essen.
Also. Ja, also und das ist das beste Brötchen aus Kurawasi.
Natürlich, nach den selber gebackenen
Ja, nee, aber die du kaufen kannst. Das sind wirklich die besten Brötchen. Ja. Und aber lo siento, no tenemos.
Ja.
Also ich glaube, drei von 10 Mal, wenn ich da bin beim Bäcker, heißt lo siento, ne? Ah, nee, die sind von gestern. Und weil von gestern kannst du nicht nehmen.
Nee, das geht
die sind
nicht.
Schon so hart, die kannst du den Enten verfüttern. Und selbst die verweigern sie
als. Die laufen dann als laufen tagelang vorbei. Drumherum.
Ja.
Verwöhnter Pack.
Also wir freuen uns auf jeden Fall auf Deutschland, auf die Bäcker, auf die guten Restaurants, auf unsere Freunde, selbstverständlich.
Auch, ja.
Auch,
ja. Wenn es bei denen dann was zu essen gibt.
Nein, so, Quatsch. Lena.
Ja, Benjamin.
Wir sind jetzt fertig. Mhm. Aber bevor wir hier Schluss machen, muss ich nochmal einen Werbeblock einfügen.
Okay.
Mein aktuelles Buch. Mein drittes Buch aus dem letzten Jahr ist jetzt aus dem Druck da.
Und muss wieder weg.
Das Lager ist voll.
Grüße gehen raus an unser deutsches Lager.
Die erste Auflage hat 5000. Und dieses Buch heißt Find Your Mission. Es geht der Frage nach, wie findet man die Mission seines Lebens? Es erzählt ein bisschen aus unserem Leben, das, was wir hier erlebt haben. Es erzählt davon, was man erleben kann und auch verpassen kann, wenn man seine ganz persönliche Mission, seine Berufung, seine Bestimmung nicht lebt und die Bestimmung anderer Menschen lebt. Ich finde es ein gelungenes Buch, aber das stinkt ja nach Eigenlob, deswegen würde ich da lieber andere sprechen lassen. Und um diese anderen sprechen zu lassen, müssen die anderen das auch erstmal lesen. Und alle Podcast-Hörer, die lade ich ein dazu, wer von euch so ein Buch haben will, wir haben uns entschieden, wir werden dieses Buch nicht verkaufen. Wir werden dieses Buch nur verschenken. Aktuell ist unsere Homepage in der Überarbeitung, deswegen kann man im Store nichts bestellen. Aber man kann es zum einen über Instagram bestellen oder alternativ mir auch gerne eine E-Mail schreiben an mission@findyourmission.me. Ich werde diese E-Mail-Adresse in den Shownotes vermerken und wer von euch dieses Buch haben möchte, wir verschicken dieses Buch kostenlos. Wir werden den Druck bezahlen, wir werden den Versand bezahlen und wenn uns jemand unterstützen will, dann darf er gerne auf unser Spendenkonto was überweisen, aber wir werden dieses Buch nicht verkaufen. Es wird frei verfügbar, unentgeltlich zugesandt. Wer von euch als unser Podcast-Hörer das haben will, schreibt mir bitte eine E-Mail und wir werden es euch in der kommenden Woche dann zuschicken. So, viel dazu. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns verabschieden.
Jawohl.
Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.